Ja, vielen Dank, ihr Musiker, auch für dieses wunderbare, schöne Segenslied. Und wir wollen gemeinsam im Buch Esther hineinschauen und wir lesen zuvor aber aus Psalm 89, die Verse 34 bis 38. Psalm 89, die Verse 34 bis 38, da sagt Gott Folgendes. Aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Diese Psalmworte, Gottes Wort, macht uns eins klar. Israel bleibt ein Volk vor Gott, weil durch dieses Volk, nochmal nicht, weil sie besser sind, stärker sind, weiser sind, sondern dieses Volk hat Gott auserwählt, damit er sich durch ihnen offenbart. Und wie Jesus die Samariterin sagt, das Heil kommt von den Juden. Das hat sich damals erfüllt, vor 2000 Jahren. Gott wurde Mensch, um uns zu erlösen. Und wir wissen vom Wort Gottes, er wird wiederkommen, um auf dieser Erde zu herrschen. Jesus kommt wieder. Aber da gibt es eine kleine Bedingung. Das Volk Israel muss bleiben. Genau darum geht es auch im Buch Esther. Wir wollen dieses Buch kurz anschauen. Ich habe da 11 Punkte. Es war letztes Mal schon 10 Punkte, ja. Also es kommt gut. Es sind 11 Punkte. Wir wollen kurz durch dieses Buch hindurchgehen und sehen, wie Gott am Wirken ist. Wie auch ein Buch, wo Gottes Name nicht einmal vorkommt. Und dennoch hinter jedem Kapitel steht Gott. Bevor wir dies anschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diese heutige Gnademorgen. Danke, dass wir als Gemeinde vor dir kommen dürfen. Wir wissen, du hast einen Segen vorbereitet. Und so kommen wir in eine Abhängigkeit von dir. Herr, wir schauen in dein Wort hinein und wir beten, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Gib auch mir Weisheit und Vollmacht, es so zu verkündigen, wie du es gemeint hast. Amen. Ja, der Purimfest, so wie Michael es schon gelesen hat, wurde damals durch Esther und Mordechai befohlen. Nicht direkt von Gott befohlen. Wir haben zwei so biblische Feste, die in der Bibel vorkommen, aber nicht von Gott, ich sage jetzt mal so, befohlen werden. Sie werden nicht direkt von Gott befohlen und dennoch sehen wir sie im Wort Gottes und sie sind Erfüllung vom Wort Gottes. So hat das Judentum der Purimfest und der Chanukka-Fest. Beide Feste ging es schlussendlich um Völker, die das jüdische Volk vernichten wollten und wie Gott schlussendlich Israel bewahrt hat, ja, sogar den Sieg geschenkt hat. Der Purimfest und der Chanukka-Fest. Wir wollen heute uns ein wenig mit diesem Ereignis rund um Purim beschäftigen. Und tatsächlich Purim, genau vor einer Woche, hat das Volk Israel, die Juden, haben Purim gefeiert. Und ja, ihr wisst, was momentan am Geschehen ist im Nahen Osten. Und dennoch passt auch dieses Geschehen so klar im Wort Gottes. Weil es war der Ali Khamenei damals 2015. Er erklärte, Israel werde in 25 Jahren verschwunden sein. Es war nicht politische Rhetorik, sondern eine offene, ausgesprochene Vernichtungsdrohung. So, dass man in Teheran später sogar eine Countdown-Uhr aufstellte. Countdown, 25 Jahre und Israel ist nicht mehr da. Und diese Countdown-Uhr machte so klar, wie groß dieser Hass gegen das Jüdische und das Volk in Israel ist. Am 28. Februar 2026 starb Ali Khamenei infolge eines israelischen Angriffs. Ich will jetzt nicht politisch werden, wie wir zu dieser ganzen Situation stehen sollten. Aber es ist genau dies. Gott sagt, wer Israel antastet, er tastet Gottes Augapfel an. Gott warnt die Nationen, wenn es um Israel geht. Und genau darum geht es auch im Buch Esther. Ja, wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr gerne öffnen. Wir werden so sukzessiv durch diese Geschichte hindurchgehen. Und es beginnt alles, der Auftakt einer weltweiten Herrschaft und wiederum eine unsichtbare Hand. Das Buch Esther beginnt nicht fromm, sondern politisch. Ein König mit weltweiter Macht. So lesen wir Vers 1 von Kapitel 1. Und es geschah in den Tagen des Achasveros, desselben Achasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Das war der damalige Welt. Und über dieses Gebiet herrschte ein König namens Achasveros. Die Geschichtsforscher, die sehen in Achasveros auch Xerxes der Erste. Die anderen diskutieren, ob er wohl Xerxes der Zweite war, aber die meisten sind sich einig, es war Xerxes der Erste. Der Erste. Und wir lesen, er befindet sich in Susa. Wie es halt damals so war, es gab viele Hauptstädte, wo der König geherrscht hat. Und Susa war einzelne diese Stadt. Es war eine prachtvolle Stadt, wo der König regelrecht sich inszeniert hat. Luxus, Pracht, Festbankett, Macht will bewundert werden. Das lesen wir die Verse 3 bis 8. Wir lesen es jetzt nicht, zeithalber. Hausaufgabe, ihr könnt das gerne lesen. Und Vers 10 bis 11, da lesen wir, wie dieses Fest ging über 180 Tage, Geschwister. Na, die haben noch gefeiert. He? Und die letzte Woche, das war so eine Highlight, wo dann so richtig gefeiert wurde. Das war so, in der persischen Kultur waren Männer separat und Frauen separat. Die feierten nie zusammen. Und wie es halt so ist, da ist der Wein geflossen wie Wasser. Und die haben getrunken. Und was geschah dann? Wir lesen Vers 10 von Kapitel 1. Und am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl Mahuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Sater und Karkas. Also wenn ihr noch Namen braucht, da hat es noch ein paar, ja. Und Karkas, den sieben Kämmerern, die vor dem König Achasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Sie war von schöner Gestalt. Jetzt tat der König etwas, was nach der persischen Gewohnheit nicht willkommen war. Und all dies natürlich durch den Rausch des Weines. Ja, es steht, er war fröhlich. Aber er verlor seine Kontrolle. Er war nicht mehr so ganz nüchtern und hat etwas verlangt, was nicht in der damaligen Kultur passte. Er wollte eine Frau zur Schau stellen. Ja, die Königin. Die Königin war eine Frau unter vielen Frauen, die der König hatte. Er hatte ein ganzes Harem gehabt in der damaligen Zeit. Aber sie war die Nummer eins. Königin, ein Titel, Würde. Und dann lesen wir Vers 12, aber die Königin Vasti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen. Jetzt können wir denken, was soll das jetzt? Emanzipation und weiß ich was alles. Aber ich glaube, Vasti offenbart sich als eine Frau mit Rückgrat, nicht als ein Objekt. Sie war nicht bereit, sich als Objekt in einem Machtspiel besoffenen Männer vorführen zu lassen. Es gibt auch andere Verständnisse in Bezug auf diesen Text. Aber wir sehen, sie wird eigentlich zu einer Art verborgener Heldin. Wie auch viele in diesem Buch Esther. Ihre Weigerung hat Konsequenzen. Sie verliert Position und Sicherheit. Und dennoch, was dies eine verborgene Heldin, weil sie den Preis bezahlt, um Würde nicht zu verkaufen. Und indem sie geweigert hat, ebnet sie den Weg für eine andere Frau. Ihr Nein öffnet die Tür für eine andere Frau, deren Berufung in eine viel größere Rettungsgeschichte hineinführt. Die Rettung des Volkes Israel. Und da kommt eine andere Frau im Spiel, Esther. Ja, wer war diese Esther? Vasti wurde abgesetzt. Irgendwann hat der König verstanden, wir brauchen wieder eine Königin. Da kam der Rat, Jungfrauen aus dem ganzen Reich zu sammeln. Und aus diesen Jungfrauen, die schlussendlich alle ein Teil seiner Harem wurde, wird eine Frau ausgewählt, die besondere Qualitäten hat als Königin. Und unter diese Frau wurde auch Esther genommen. Wir lesen nirgendwo, dass es freiwillig war. Das war ja eine sehr patriarchale Gesellschaft. Der König war fast wie ein Gott. Und was er wollte, musste geschehen. Und wahrscheinlich war das nicht freiwillig. Sie wurden wegen wahrscheinlich Äußerlichkeit zum König geholt. Und so lesen wir aber über Esther, Kapitel 2, die Verse 8 und 10. Und es geschah, dass das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in der Burg Susan unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt und die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Das ist sehr interessant, was wir da lesen. Die Mädchen gefiel ihm, ja, das Äußerliche war wichtig da, aber interessant, es steht, sie hat Gunst bei ihm gefunden. Ich nehme an, diese Esther hatte einen besonderen Charakter. Etwas war anders bei Esther als bei allen anderen Frauen, die damals zum König gebracht wurden. Und so lesen wir Vers 15 am Schluss. Und Esther fand Gnade beim allen, die sie sahen. Ein ganz interessanter Vers. Bei allen, die sie sahen. Und schlussendlich müssen wir eins sehen, Geschwister, es war nicht Esther, es war Gott, der durch ein Esther gewirkt hat. So dass Esther Gnade gefunden hat bei jeder, mit dem sie schlussendlich in Kontakt kam. Weil wir müssen verstehen, Achasveros, die Geschichte sagt über Xerxes, er war ein grausamer König. Ein grausamer König. Und in diese Geschichte kommt auf einmal eine Frau, die anders ist. Ja, Esther, ihr Name war eigentlich, Vers 7 von Kapitel 2, Hadassah. Hadassah war ihr hebräischer Name. Esther ist kein hebräischer Name, sondern ein babylonischer, persischer Name. Es kommt aus der Göttin Astera. Also ein Name für eine Göttin gewesen. Und dennoch, die Bedeutung von Esther ist auch ein Stern. Und das ist noch sehr interessant, weil auch im Wort Gottes kam ein Mann aus der Region, wo später Babylon und Persien war. Ein Mann, der prophezeite, viele hunderte Jahre vor die Geschichte von Esther über eine zukünftige, der kommen muss. Er nennt ihn Stern. Es ist Bezug auf den Messias. der schlussendliche Erlöser. Und der, der es prophezeite, war selbst aus dieser Region. Er sollte Israel verfluchen und kann Israel nicht verfluchen, sondern er segnet Israel. Wer war es? Bileam. Der Bileam. Es ist so faszinierend zu sehen, wie auch in der Geschichte Esther viele Brücken sich schlagen. Wie ein Kreis sich schließt. Und so sehen wir, ja, Bileam muss Israel verfluchen. Anstatt zu verfluchen, prophezeit er über einen Stern, der aufgehen wird. Also Esther hat auch diese Bedeutung, die Göttin, die Astera, und wiederum Stern. Aber dann gibt es noch etwas. Ihr könnt das Gott verwerfen, wenn ihr wollt. Aber der Name Esther, wenn man das jetzt rein hebräisch sehen, auch wenn es ein babylonischer, persischer Name ist, hat der Wurzel Satar. Und diese Wurzel bedeutet das Wort verbergen oder der im Verborgene. Und genau darum geht es auch im Buch Esther. Das Buch Esther zeigt sich das doppelt. Esther verbirgt zunächst ihre Herkunft. Keiner wusste, dass sie Jüdin war. Und wiederum, Gottes Name kommt im gesamten Esther-Buch nicht einmal vor. Aber Gott handelt im Verborgenen. Er ist da. Er ist gegenwärtig. Also, schon spannend, was man aus dieser einen Name in Bezug auf dieses Buch alles sehen kann. Esther. Ja, Esther, sie ist Jüdin. Sie muss sich aber verbergen. Sie verbirgt ihre Identität, weil Mordechai es ihr so anordnete. Mordechai war nicht ihr Onkel, sondern ihr Cousin. Viel älter. Er hat sie zu sich genommen, ich sage jetzt mal adoptiert. Wir lesen, dass ihre Eltern schon gestorben sind, eventuell durch der Verschleppung aus Jerusalem nach Babylon oder irgendein anderer Grund. Und so schlussendlich Esther wuchs bei Mordechai auf. Aber dieser Befehl, Esther, deine Identität, verbirg es. Ja, es war Strategie. Aber schon damals, so wie heute, nichts Neues unter der Sonne. Juden müssen Angst haben um ihre Identität. Das begegnet man oft im Flugzeug. Man fliegt von Tel Aviv nach Zürich, kaum ist man in Zürich und viele Juden nehmen ihre Kippa weg und das wird dann in die Tasche gesteckt. Man schämt sich, nein, man schämt sich nicht. Man hat Angst, weil man Jude ist. Und heute, Juden in Europa fühlen sich nicht wohl. Man hat Angst, seine Identität zu zeigen. Ich habe mich letztens mit einer Jude getroffen in Zürich. Ich hatte so ein Bet Shalom-Jacke und da war in Hebräisch etwas aufgeschrieben. Und er hat gesagt zu mir, hast du keine Angst, mit so einer Schrift auf die Straße zu gehen? Das zeigte, wie diese Angst bei den Juden da ist. Dass man nicht weiß, wie die Mitmenschen reagieren, nur weil man Jude ist. Und dieser Hass gegen Juden, dieser Antisemitismus ist nur, Geschwister, geistlich zu verstehen. Ja, nur weil ich vielleicht mal eine schlechte Erfahrung mit einem Jude hatte. Heißt ja nicht, dass ich alle Juden hassen muss. Aber genau das sehen wir im Buch Esther und genau dies sehen wir auch heute in unserer Gesellschaft. Und dieser Kampf gegen dieses Volk ist, Geschwister, geistlich. Nur so können wir diesen Hass einordnen. Wir kommen schon zum vierten Punkt. Mordechai und Haman. Zwei Personen, die unterschiedlich nicht sein konnten. Und bei diesen zwei Personen, es ist faszinierend, was wir da sehen. Haman, lesen wir in Esther Kapitel 3, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Achasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Also er bekam der höchste Macht unter den König. Dieser Haman war mächtig. Aber wir lesen, Vers 1 und Vers 10, er war eine Agagiter. Agagiter. Ja, wer sind die Agagiter? Agag ist auch ein Titel für einen König, der Amalekiter. Also somit, dieser Haman war ein Nachkommen der Amalekiter. Also selbst war ein Amalekit. Ja, wer sind die Amalekiter im Wort Gottes? Das sind die, die am Anfang schon, damals die Geschichte von Mose, das Volk Israel wird befreit aus der Sklaverei. Gott will sie ins Land Israel bringen, Land Kanaan damals. Und wer begegnet dieses Volk in der Wüste? Und da sehen wir, der Teufel ist aktiv. Der Teufel setzt alles daran, dieses Volk zu vernichten. Es darf sich nicht erfüllen. Und die Amalekiter werden ein Werkzeug dafür. Und sie kämpfen gegen Israel. Sie siegen aber nicht. Aber so wird Amalek als ein Bild der Anti-Israel, Antisemitismus und schlussendlich Anti-Gott. Und dieser Haman, Jahrhunderte später, wieder in Persien, ein Amalekit. Ja, Amalek nochmal steht in der Bibel wie ein Symbol für erbittende, gottesfeindliche, gottfeindlichen Hass gegen Israel. Wenn jemand aufschreibt, 2. Mose 24, 2. Mose 17 und 5. Mose 25. Und dann kommen wir zu einer anderen Person, Mordechai. Ja, wer war Mordechai? Mordechai ist ein Jude. Das wissen wir mittlerweile. Aber das ist sehr interessant. Er war aus dem Stamm Benjamin. Wir lesen Kapitel 2, Vers 19. Und als man, Entschuldigung, nicht Kapitel 2, Vers 19, Kapitel 2, Vers 5. Es war aber ein jüdischer Mann in der Buch Susan, der hieß Mordechai. Ein Sohn Jairs, des Sohnes Simreis, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war. Vielleicht ganz so nebenbei. Er war vom Stamm Benjamin. Wer war auch noch eine bekannte Person aus dem Stamm Benjamin? Saul. Und wie hieß der Vater von Saul? Kisch. Und wie heißt der Urgroßvater, eventuell Urgroßvater von Mordechai? Kisch. Und von welchem Stamm stammt er? Aus Benjamin. Saul macht aber einen großen Fehler. Gott befahl ihm, die Amalekiter zu vernichten. Und was tut Saul? Er verschont Agag, den König. Und dieser Konflikt, welcher Saul hatte, kann ein Mordechai x 100 Jahre später, ich sage mal, in Ordnung bringen. Dieser Konflikt zwischen Saul und Agag, jetzt zwischen Mordechai und Haman. Ja, hier begegnen sich nicht nur zwei Männer, hier begegnen sich zwei Linien. Amalek, Feindschaft gegen Gottes Volk, gegen Mordechai. Ja, warum dieser Hass eines Haman? Wir lesen in Kapitel 3, Vers 2. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Also alle beugen sich vor diesem einen Haman, später vor Mordechai, aber jetzt vor Haman. Und einer tut es nicht. Da kommen wir zum fünften Punkt. Mordechai beugt sich nicht und Haman weitet sein Hass. Nicht nur gegen Haman, es geht nicht nur gegen Mordechai, sondern gegenüber das ganze Volk Israel. Ja, aber warum beugt er sich nicht? Der Text betont, er war Jude. Hier geht es um Identität und Loyalität. Mordechais Verhalten war keine Rebellion gegen das Reich oder direkt gegen der König, wohl aber ein bewusster Ungehorsam gegenüber einem konkreten Befehl des Königs. Ja, Geschwister, Diese Beispiele haben wir viel im Wort Gottes. Siehe die Freunde Daniels. Siehe Daniel selbst in Persien, in Babylon. Sie beugten sich nicht vor dem Götze, vor der Statue eines Königs. Daniel ging dennoch beten, auch wenn der König befahl, nur einer sollte angebetet werden. Das war nicht Rebellion, sondern man ist mehr gehorsam gegenüber Gott, als gegenüber einem Befehl, der gegen Gott geht. Ja, und dann, was geschieht da? Hamans Reaktion ist entlarvend. Er ist nicht gekränkt, nur gekränkt, sondern regelrecht besessen. Er wird regelrecht besessen. Er will nicht nur Mordechai jetzt umbringen, sondern weil er verstanden hat, Mordechai ist ein Jude, da kam dieser Wunsch in ihm, Vers 5 und 6, als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Achasveros, das Volk Mordechais, zu vertilgen. Und jetzt sehen wir, um was es eigentlich geht. Die Vernichtung des jüdischen Volkes. Wenn die Juden nicht mehr da sind, ist Gott ein Leugner. Dann hält Gott seinen Bund nicht, seine Verheißungen nicht. Es ist ein Kampf vom Teufel gegen Gott. Da kommen wir zum sechsten Punkt. Haman tut etwas, ohne den König überhaupt zu fragen. Er schmeißt ein Los. Das heißt Pur. Von da haben wir auch den Namen Purim. Das Los und das Dekret mit genauen Daten. Das Zeitpunkt des Loswurfs. Das war, so habe ich es gelesen, damals hat man vor den Göttern einen Los geworfen, um etwas zu erkennen. Und so lesen wir in 1. 3, Vers 7, im 13. Jahr des Königs Achasveros. Also Esther ist schon länger Königin und ihre Identität hat sie noch nie bekannt gemacht. Wir sind im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, das ist im Frühling, ja, der Monat, auch der biblische Monat, der babylonische Monat begann im Frühling. Haman lässt das Los Pur werfen, das lesen wir Vers 7. Und das Los fällt am 12. Monat. Das heißt, am Ende des Jahres werden wir die Juden vernichten. Ich lese Vers 7. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr der Regierung des Königs Achasveros, wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen, über die Tage und Monate, und es fiel auf den 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und dann kommt es zu diesem Vernichtungsdekret. Haman kommt zum König und sagt, der König, König, ich habe eine Idee. Ich werde dir viel, viel Geld geben. Ja, 10.000 Talente Silber. Das sind ungefähr 330 oder bis 360 Tonnen Silber. Das hat einen Wert von x Milliarden oder ein bisschen weniger. Aber mehr als eine Milliarde im heutigen. Also, ja, dieser Haman, war er Milliardär? Vielleicht. Aber Haman, er ist ja listig. Er will die Juden umbringen. Er will sie plündern. Und er hat sich ein bisschen gerechnet, wenn ich die Juden plündern, werde ich genug Geld haben, um den König auch dementsprechend zu bezahlen. Aber wann geschieht es? Und das ist ganz wichtig. Wir lesen Kapitel 3, Vers 12, da berief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats und es wurde ein Schreiben erlassen, ganz wie Haman es befahl, an die Satrapen des Königs und so weiter. Wann? Am 13. Tag. Geschwister, ein Tag später feierten die Juden welches Fest? Den Passafest. Passafest war ein Tag später. Ein Tag vorher gab es dieses Dekret, die Juden am Ende des Jahres zu vernichten. Aber es war eine, wieder eine direkte und indirekte Botschaft. Der Passafest ist ja eine Feier, wo man sich erinnert. Dieser Auszug aus Ägypten. Gott hat Israel erlöst. Die Ägypter kamen unter das Gericht Gottes und Israel wurde aus der Sklaverei erlöst. Und genauso wie Pharao Israel nicht vernichten konnte, wird auch Haman es nicht machen können. Es war eine klare Botschaft. Und dennoch unter den Juden war große Angst nach diesem Dekret. Es war ein Genozid geplant. Das Dekret befiehlt die Vernichtung an einem Tag. Am 13. Tag des 12. Monats wurde es bestimmt. Das ist nicht Konflikt, nicht Aufstand, nicht Krieg. Das ist staatlich organisierter Genozid. Das gab es auch bei uns in Europa schon mal, wo 6 Millionen Juden durch ein klares System vernichtet wurden. Nichts Neues unter den Sonne. Und genauso ging es damals. Alle Juden müssen vernichtet werden. Und wisst ihr, wo wahrscheinlich große Panik war? In Jerusalem. Da sind etliche zurückgekehrt schon. Und jetzt dieser Ruf, die Juden zu vernichten. Ja, wo sind die messianischen Verheißungen? Ja, die Geschichte geht aber weiter. Gott wirkt im Verborgenen. Da kommt es dazu, Esther ist mittlerweile schon länger Königin. Mordechai, wir kommen noch Gott dazu, erklärt Esther in aller Klarheit, was sie jetzt machen muss. Esther weiß, zum König zu gehen, oh nein, das ist nicht einfach. Weil wer zum König einfach so geht, auch wenn sie die Königin war, wenn der König es nicht wohl ist, dann wird sie die Todesstrafe bekommen. Aber sie bringt es schlussendlich so weit, wir kommen Gott dazu, dass sie ein Fest macht. Und zwei Personen sind an dieses Fest eingeladen. Haman und der König natürlich. Haman fühlte sich so regelrecht geehrt. Sogar die Königin hat erkannt, wer der mächtigste Mann im Reich ist. Und da sehen wir, wie Haman in dieses Fest geht. Er geht nach Hause von diesem Fest und dann geschieht etwas. Und wir gehen zu Kapitel 5, die Verse 9. Und Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand, noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut über Mordechai erfüllt. Und er wurde regelrecht aggressiv und depressiv. Und er hat nur noch eins. Mordechai muss jetzt umgebracht werden. Er hat kein Geduld mehr gehabt, bis nach Monat Adar zu warten. Und da kommt Vers 14, da sprach seine Frau Seres und alle seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch, dann sage du morgen den König, dass man Mordechai daran hängen soll. So kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Haman gut und er ließ das Holzstamm zubereiten. Ja, der Holzstamm, das erinnert auch das, was der Countdown für Israel in Teheran. Dieser Countdown. Der Holzstamm, 50 Ellen, das waren 22,5 Meter hoch, also ziemlich hoch, ja. Die konnte noch was aufstellen damals. Und es geht, Mordechai muss umgebracht werden. Aber da kommt es zu einer unsichtbaren Wende in der Geschichte. Unsichtbare Wände. Und da sehen wir, wie Gott alles unter Kontrolle hat. Und da haben wir einen Einschub. Der König kann nicht schlafen. Habt ihr das auch manchmal? Na gut, Schlaf der Heilige, ja. Der Herr gibt die Seine im Schlaf. Aber manchmal haben wir es ja auch, Geschwister. Momente, wo wir nicht schlafen können. Wo uns vieles beschäftigt. Und irgendwie konnte der König nicht schlafen. Und was macht man? Man liest ihm die Chroniken vor. Wahrscheinlich waren die so langweilig, dass er wusste, dann kann ich einschlafen. Man las ihm die Chroniker vor und siehe da, man entdeckt, dass ein Mann namens Mordechai ein Attentat vereitelt hat. Also Mordechai ist der Grund, warum der König überhaupt noch lebt. Vielleicht allgemein, die Juden sind da, wo sie sind. Immer ein Segen für ein Land. Ich habe nicht gehört von jüdischen Terroristen, Aufstand der Juden und so weiter. Und so auch Mordechai, er war schlussendlich ein Segen. Und wir müssen verstehen, Mordechai, er saß am Tor des Königs. Das heißt, er war einer der Beamten des Königs. Und er war dem König treu. Und er vereitelt ein Attentat gegen den König. Und der König will Mordechai ehren. Und wer gibt dem König den besten Rat? Haman. Und Haman kommt gerade hinein mit diesem Gedanke, jetzt bringe ich Mordechai um, der König wird sicher erlauben. Und der König, noch vor der Haman überhaupt seinen Mund öffnen konnte, sagt er, Haman, wie soll man dem ehren, der dem König gefällt? Und so lesen wir 10, Vers Kapitel 6. Nach dem Rat des Hamanns, man soll ihn auf dem königlichen Pferd durch den Stadt führen, mit königlichen Kleidern. Und Haman hat nur eins vor Augen gehabt, wem gefällt der König? Ja, ich, Haman natürlich. Und jetzt geschieht es. Vers 10 und 11. Sprach der König zu Haman, eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mach es so mit Mordechai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen, voll allem, was du gesagt hast. Ja, Gott hat einfach Humor, Geschwister. Das ist göttlicher Humor, aber auch eine göttliche Inszenierung. Was für eine Lektion war dies für Haman? Ich glaube, auf dem Moment, wo er es gehört hat, sein Mund ging auf, er konnte nur noch stottern und er wusste gar nichts mehr, was zu sagen. Mordechai, bist du sicher? Ja, und so geschieht es. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordechai und führte ihn auf den Straßen der Stadt und rief vor ihm her. Der mächtigste Diener des Königs muss vor ihm Herrn gehen. So macht man es mit dem Mann, der den König gern ehren möchte. Und jetzt der achte Punkt. Hamans Frau warnt ihn. Jetzt, wir müssen sehen, vorher hat Hamans Frau ihm Haman einen Tipp gegeben. Du, erhänge ihn doch einfach. Aber jetzt erkennt sie etwas. Nach Mordechais Ehrung kommen Hamans Freunde und seine Frau Seresh zu ihm und sagen was? Vers 13. Ich lese noch Vers 12 dazu. Darauf kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte niedergeschlagen und mit verhülltem Haupt nach Hause. Und Haman erzählte seiner Frau Seresh und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprach seine Weisen und seine Frau Seresh zu ihm. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Es ist prophetisch. Und auch eine Warnung. Wenn er ein Jude ist, oh Haman, jetzt hast du wirklich ein Problem. Jetzt hast du nicht nur ein Problem mit Menschen, du hast ein Problem mit Gott selbst. Du kämpfst gegen Gott. Ja, sie erkannte es. Jetzt kehren wir ganz kurz in die Geschichte zurück. Der neunte Punkt. Esther muss sich entscheiden. Mordechai, wo er diesen Erlass hörte, er fordert Esther zur Fürsprache auf. Und Esther erkennt das Risiko. Kapitel 4, Vers 11 lesen wir. Kapitel 4, 11. Alle Knechte des Königs und die Leute in der königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum Königs hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Und sie hat Angst, ja, der König ruft mich ja gar nicht, ich kann nicht einfach so gehen. Und dann entscheidet sich Esther, ich muss gehen. Ich muss gehen. Und sie ruft das Volk zu fasten. Zu fasten. Und Esther sagt Folgendes, Vers 16, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang, bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden zu fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es geboten hatte. Aber vorher sagt Mordechai zu ihr, Vers 14b, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Mordechai erkennt, Esther ist Königin, weil Gott es so wollte. Und sie sagt, okay, ich gehe den Weg. Es kann gut sein, ich werde dich nie mehr sehen, Mordechai, weil der König mich umbringen wird. Was geschieht aber anstattdessen? Es kommt zu dieser ersten Fest, dazwischen wird Mordechai geehrt und da kommt es zu einem zweiten Fest. Wieder einen Tag später organisiert sie ein Fest und das lesen wir in Kapitel 6, wo die Frau, ein Haman, ihm warnte. Vers 14 lesen wir. Während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Er hat noch gar keine Zeit, das Ganze zu erarbeiten. Und schon muss er wieder zum nächsten Fest. Und jetzt kommt sein letzter Tag. Esther offenbart, wer sie ist. Eine Jüdin. Und sie sagt Folgendes, ich lese ab Vers 3, Kapitel 7. Da antwortete die Königin Esther und sprach, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König. Und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meine Bitte willen, um mein Volk, um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, und vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Achasveros zu der Königin Esther, wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist er? Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Jetzt wurde er entlarvt. Jetzt auf einmal verstand Haman, wer Esther ist, was ihre Abstammung ist. Und jetzt wusste er, oh oh, jetzt habe ich sein Problem. Und es ist so unglaublich, wie es da steht. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palasts. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben. Jetzt beugt ein Haman sich vor Esther. Er bat um sein Leben. Kaum kommt der König zurück, lesen. Und als der König aus dem Garten des Palasts wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Also Haman hat in jeder Hinsicht verloren. Und er wurde erhängt. auf dem gleichen Pfahl, wo schlussendlich, ja, wo ja Mordechai, wo wirklich für Mordechai vorbereitet wurde. Ja, so ist die Geschichte. Esther deckt den Plan auf. Haman bekommt dies, was er für Mordechai geplant hat. Und da kommt ein Bibelvers wieder vor Augen. Wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Gott ist sensibel. Und warum? Weil es geht ja nicht nur ums Volk, es geht um einen schlussendlichen Heilsplan. Um einen schlussendlichen Erlöser für alle Menschen. Und er kam damals, Jesus Christus, um uns zu erlösen. Das Heil kommt von den Juden. Und Israel ist heute noch da, weil der Herr noch kommen wird. Um diese Geschichte noch zu schließen, es endet ja nicht da. Weil wir wissen, wir kennen vielleicht den Buch Daniel, ein Dekret des persischen König kann man nicht brechen. Und da hat der König ein Problem. Ja, was ist jetzt? Im 12. Monat wird man die Juden vernichten dürfen, weil der König dieses Dekret gab. Und da gab es einen neuen Dekret. Und das ist dieses Purimfest. Dekret vom König selbst, wo er die Juden erlaubt, sich zu verteidigen, ja, und sogar ihre Angreifer zu schlagen. Und so kommt es schlussendlich zu diesem entscheidenden Kampf. Das lesen wir alles in Kapitel 8, 9 und 10. Die Juden verteidigen sich. Wir lesen auch, wie viel umkommen, weil die Juden sich verteidigen dürfen. Und wir müssen verstehen, Geschwister, es kursieren heute viele Geschichten in Bezug auf den Krieg mit Iran. Aber die Frage ist immer, wie lange soll man warten? Wenn immer jemand da ist, der ruft, ich werde dich vernichten. Wenn diese ganze Industrie darauf gebaut ist, ein Land zu vernichten. Wenn der ganze Stolz der Mullah-Regime, es war, die Juden, das Volk Israel zu vernichten. Und ihre Rakete war ihre ständige Stolz. Alles wurde daran gesetzt, eine Maschinerie aufzubauen, um Israel zu vernichten. Wie lange sollte man warten? Es ist eine Frage, unterschiedliche Antworten. Israel hat sich entschieden, tatsächlich dieses Regime anzugreifen. Und interessant, die Perser weltweit, die Iraner weltweit, die sehnen sich nach einem Tag, wo sie wieder frei werden von diesem Mullah-Regime. Viele europäische Staaten haben dies nicht verstanden. Wir müssen auch verstehen, Geschwister, viele Perser in Deutschland, Schweiz, also Iraner, die größte Erweckung unter Flüchtlingen und Migranten ist unter den Persern. Die erkennen, es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt nur einen Erlöser, Jesus Christus. Und sie bekehren sich zu Jesus. Und weil sie sich zu Jesus bekehren, verstehen sie auf einmal Israel aus einer anderen Sicht. Weil sie verstehen, der Kampf gegen Israel ist der Kampf schlussendlich gegen einen Zukünftigen, der kommen wird. Der König. Und er wird kommen, Geschwister. Er wird kommen. Und ja, die Juden, die durften sich verteidigen. Und von diesem Moment an, und Michi hat ja diese Verse gelesen, hatten die Juden eine neue Fest gehabt. Man wollte sie vernichten. Und sie wurde erlöst. Und ja, Geschwister, habt ihr gemerkt, Gottes Name kommt nicht einmal vor. Und auch dies ist eine Rede Gottes. Auch da, wo Gott nicht vorkommt, ist er dennoch am Wirken. Und ja, das Volk Israel, wie das Volk damals in Persien, das Volk Israel heute ist immer noch säkulär. Und dennoch ist es Gott, der am Wirken ist, weil es kommt auch der Tag, wo auch das Volk Israel Jesus anschauen werden und erkennen, wer ihr Herr, Heiland und Erlöser ist. Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Amen. Ich möchte nur mit uns beten. Aber Vater, wir danken für dein Wort, ja auch für diese Geschichte eines Esthers, der uns so klar zeigt, was damals war und heute noch aktuell ist. Dieser Kampf gegen dich, Herr. Dieser Kampf gegen das jüdische Volk ist schlussendlich ein Kampf gegen den Erlöser, der kommen wird. Danke, Herr, dass wir sehen, dass du ein souveräner Gott bist, dass du schlussendlich alles unter Kontrolle hast, dass du eine Esther hineingesetzt hast, um schlussendlich diese Erlösung zu wirken für das jüdische Volk damals im Persischen Reich. Und Herr, so sehen wir, ja, der Hüter Israel schläft, noch schlummert nicht. Und so beten wir für dein Volk in Israel, für die Juden, Herr, dass sie in dieser Situation auch fragend werden in Bezug auf den einzigen wahren Gott, der Gott Abraham, Isaak und Jakob. Dass du diese Situation heute in Israel, dass Menschen den Weg zu Jeschua, zu Jesus finden. Aber Herr, wir beten für diese ganze Region. Wir sehen diese ganze Elend. Auch in Iran, diese Mullah-Regime, wo ein ganzes Volk unterdrückt. Herr, wir beten, dass auch da Menschen den Weg zu dir finden. Und wir beten für den persischen Volk. Oh Herr, schenk ihnen Freiheit. Aber schenk ihnen vor allem eins, dass auch die Perser dich erkennen, Herr Jesus. Und Herr, wir erkennen, wenn wir diese ganze Geschehen sehen, du kommst bald. Und so beten wir, komme bald. Amen.